Jetzt würde ich kurz mal mit euch sein und ich freue mich ganz arg, Halleluja. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die ich bei euch haben darf. Vielen Dank für die Zeit, die euch nehmen werdet jetzt, um ein bisschen zuzuhören, was ich mitgebracht habe. Ja, und schade um die Leute, die jetzt heute Morgen keine Zeit gehabt haben, hierher zu kommen. Es ist nämlich bisher ein richtig toller Gottesdienst. Ich hatte eine tolle Zeit, ich bin gesegnet worden im Lobpreis, gesegnet worden durch die Zeugnisse und Gebete und auch durch die ja, tollen Sachen, wo ihr macht hier mit eurem Ranger-Team. Hut ab, wenn ich einen hätte. Halleluja, toll. Und ich habe schon ein paar Mal dieses Wort jetzt benutzt, um was es mir geht heute Morgen bei der Predigt, nämlich um Zeit. Zeit. Ich habe keine Zeit. Das ist ja mal diese Aussage per se, wenn man irgendjemand um irgendetwas bittet. Das ist das, was der moderne Mensch am häufigsten sagt, wenn man irgendwie ihn einspannen möchte. Dabei haben wir sehr wohl Zeit. Und zwar jeder Mensch ein gewisses Maß, so viel wie Gott ihm zugewiesen hat. Früher bei der Bundeswehr war das so, so gegen Ende der Dienstzeit, da hat man sich so ein Maßband rausgeholt, ich weiß nicht, wer das kennt von den Jungs, und da hat man sich jeden Tag so ein bisschen was abgeschnitten. Und das Maßband ist immer kürzer geworden und dann gegen Ende der Dienstzeit hast du einen riesen Feier gemacht und hast gewusst, juhu, nie mehr diese blöden Befehle gehorchen, nie mehr Drill, nie mehr Disziplin, wieder frei, raus ins Leben. Tja, heute, wo mein Lebensmaßband schon deutlich an Länge verloren hat und das Ende irgendwo schon in Aussicht ist und absehbar ist, frag ich mich mehr denn je, wie kann ich meine Zeit, die mir übrig bleibt, sinnvoll nutzen? Beziehungsweise, was sagt die Bibel mir über die Zeit und die sinnvolle Nutzung derselben? Okay. Gleich am Anfang der Bibel erkenne ich da einen wichtigen Grundsatz Gottes. Zeit ist für Gott sehr wichtig und spielt eine ganz große Rolle. Obwohl Gott jetzt selber ewig ist und er hat keinen Anfang und kein Ende und ist selber aus der Zeit herausgenommen, lag es ihm wohl ganz sehr am Herzen, in dem Bezugsrahmen, in dem wir leben, nämlich auf diesem Planeten, in der Erde und in seiner Schöpfung, dass er da ganz klare Zeiten vorgibt. Ja, und auch versucht, diese Zeiten gleich am Anfang für sich selber sinnvoll einzuteilen. Er teilt die Zeit nämlich ein in Tag und Nacht, diesen Tag in 2x12 Stunden, die Woche in 7 Tagen, davon 6 Arbeitstage und 1 Ruhetag und das Jahr dann wiederum in 12 Monate. Ja, und faszinierend dabei finde ich, dass die 12 und die 7 offensichtlich Gottes Lieblingszahlen sind. Meine übrigens auch. Und ich habe mal meinen Sohn gefragt, der hat auch gesagt, 12 und 7. Okay, Zufall vielleicht, aber es denkt, da war auch ganz schön viel Feintuning bei Gott dabei, alles abzustimmen aufeinander. Die Erdrotation, die Mondumlaufbahn um die Erde, die Erdumlaufbahn um die Sonne, der Neigungswinkel der Erdachse, der die Jahreszeiten bestimmt. All das aufeinander abzustimmen, hat er ganz viel Liebe reingesteckt und da war sicher auch ein Sinn dahinter. Daraus resultierend ist die erste Aussage Gottes über die Zeit folgende. 6 Tage sollst du arbeiten, den 7. Tag sollst du heiligen. Oder vielleicht etwas verständlicher ausgedrückt, 6 Tage hast du zu deiner Verfügung, den 7. Tag darfst du mir widmen. Und auf meiner Suche nach der sinnvollen Nutzung von der Zeit, die Gott uns gegeben hat, bin ich auf 3 wichtige Punkte gestoßen. Und dabei meine ich die Zeit, die uns am Tag übrig bleibt, neben all den Dingen, die wir wirklich erledigen müssen, uns für unseren Lebensunterhalt sorgen, unseren Haushalt machen und so weiter und so weiter und so weiter. 3 wichtige Punkte, nachdem er sein Tageswerk geschaffen hat. Und interessanterweise meint Gott mit dem Tageswerk nicht, dass wir so malochen, dass wir uns dabei kaputt machen, nur um Reichtümer anzuhäufen oder auf andere Weise übermäßig erfolgreich zu sein. Und ich weiß, gerade im Schwabenland ist das für manche so ein bisschen schwierig, weil man ja das quasi mit der Muttermilch aufsaugt, so dass man schaffe, schaffe Häusle bauen und dann nach den Mädeln schauen. Wo jeder auf sein Häusle spart, hat er auch nichts zu kauen. Und wenn er 40, 50 ist, dann fängt er an zu bauen. Und wenn er endlich fertig ist, dann muss er abtreten. Das ist ein ganz komisches Wort, was man da benutzt in diesem schwäbischen Gedicht. Ja, wir sind so ein bisschen materialistisch angehaucht. Um nicht zu sagen, wir haben schon ein gehöriges Maß an Materialismus. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Wie immer ist die Predigt heute auch hauptsächlich für mich gedacht. Und ihr dürft euch da rauspicken, was für euch passt. Aber der letzte Spruch, oder der Spruch, das letzte Hemd hat keine Tasche, kommt, so viel ich weiß, auch im Schwabenland und bringt uns so ein bisschen wieder zu den wichtigen Dingen zurück. Wir können nichts mitnehmen. Ein Indiz dafür, dass es Gott nicht um das Anhäufen von Gütern geht, ist die Art und Weise, wie er dem Volk Israel vorgab, das Manna einzusammeln, nämlich jeden Tag nur so viel, dass es für diesen eben einen Tag reicht. Alles, was zu viel gesammelt wurde, ist vergammelt, war am nächsten Tag verdorben. Außer am Tag vor dem Sabbat, dort durfte man doppelt sammeln und dort hat sich das Manna auch gehalten. Erstaunlich, Israel war in dem Augenblick vollkommen von Gott abhängig. So diese Angst, haben wir morgen noch das Manna, das wir brauchen, war vielleicht irgendwo unterschwellig schon da bei vielen. Und ich kenne das auch als Selbstständiger. Aber Gott sagt, hey, vertrau mir. Ich möchte für dich sorgen. Okay, wie sollen wir nun diese übrige Zeit, die wir haben, am Tag sinnvoll nutzen? Oder wie können wir sie sinnvoll nutzen? Bevor wir uns da wirklich Gedanken drüber machen, möchte ich nochmal kurz über den Maßstab mir Gedanken machen, mit dem wir bewerten können, wie Zeit wertvoll genutzt ist, ob Zeit gut oder schlecht genutzt ist. Mein Vorschlag wäre, man könnte sich ja fragen, ob das, was ich gerade tue, einen gewissen Ewigkeitswert hat. Und da unsere Zeit hier gezählt ist und das letzte Hemd, wie schon erwähnt, keine Tasche hat, finde ich persönlich diesen Maßstab ziemlich hilfreich. Das, was ich tue, hat es Auswirkungen auf die Ewigkeit? Hat es einen Wert in der Ewigkeit? Wird es für Gott bestehen, irgendwann mal, wenn wir vor ihm stehen? Und jetzt komme ich zu den drei Bereichen, die mir eingefallen ist, in denen wir unsere übrige Zeit gut investieren können. Bereich 1, und das mag jetzt für manche revolutionär klingen, Zeit für dich selbst. Goethe hat einmal gesagt, die beste Freude ist Wohnen in sich selber. Für mich bedeutet es, sich selber annehmen können, in sich selber zu ruhen, seine Stärken, seine Schwächen und seine Grenzen zu kennen und es möglichst auf allen drei Ebenen, in die wir aufgeteilt sind, Körper, Seele und Geist. Die Welt jetzt um uns herum möchte uns einfach glauben machen, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut genug sind. Du bist nicht erfolgreich genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht beliebt genug. Du bist nicht stark, schnell, intelligent, sportlich, schlank, clever, ordentlich, diszipliniert genug. Und die Liste können wir eigentlich beliebig erweitern, was man immer wieder hört, direkt oder unterschwellig. Gott sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Ja, du darfst dich verändern, du darfst wachsen, aber das Ganze in der Atmosphäre der Entspanntheit und der Liebe. Und um dahin zu kommen, musst du Zeit mit dir selber verbringen. Brauchst du Zeit, um dich zu entspannen. Zeit zum Nachdenken. Zeit, dich in den verschiedenen Altersabschnitten immer wieder neu kennen und schätzen zu lernen. Zeit, um neue Kräfte zu tanken. Zeit, um zu träumen. Zeit, um Pläne zu schmieden. Zeit, um dich zu freuen und glücklich zu sein. und Zeit, um bewusst in dir selber zu wohnen. Für viele, einschließlich mir selber, ist das ganz schwer, weil es auf den ersten Blick nicht produktiv ist. Aber, und das möchte ich jetzt einfach so in den Raum stellen, die Zeit, die du für dich selber nimmst, hat Ewigkeitswert, weil wir selber ewige Geschöpfe sind. Und aus der Zeit für dich selber erwächst auch die Kraft für eines der wichtigsten Gebote, das da heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist sowohl eine Aufforderung, den Mitmenschen zu lieben, als auch eine Aufforderung, sich selber zu lieben und anzunehmen. Und eines der wichtigsten Gebote. Was uns jetzt zum zweiten Punkt bringt, die Frage nach dem wichtigsten Gebot, hat nämlich noch einen ersten Teil mit dem Vorschlag, wie wir unsere Zeit weiter gut nutzen können, nämlich indem wir Zeit mit Gott verbringen. Dieser Vers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dem geht nämlich die folgende Aussage voraus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all deiner Kraft. Das ist das höchste Gebot. Und daraus erkenne ich, dass Gott ein beziehungsorientierter Gott ist, dass ihm ganz viel dran liegt, eine Beziehung mit dir persönlich aufzubauen. Keine Bekanntschaft, keine Arbeitsbeziehung oder Arbeitsverhältnis, auch keine Wochenendbeziehung, sondern eine Liebesbeziehung. Und da können wir jetzt ganz einfache Grundsätze daraus ableiten. Keine Liebesbeziehung funktioniert, ohne dass man Zeit miteinander verbringt. Und wenn du jetzt Zeit mit Gott verbringen möchtest, dann nimm dir doch mal Zeit für Dankbarkeit. Nimm dir doch Zeit, dankbar zu sein. Denn diese Zeit, die verhilft dir nicht nur dazu, die guten Dinge, die Gott in deinem Leben tut, zu erkennen, sondern diese Dankbarkeit macht dich selber auch glücklich, macht dich selber auch zufrieden, weil du einfach erkennst, ja, Gottes Hand ist in meinem Leben, ich bin ihm wichtig, ich bin bei ihm auf dem Schirm. Er hat mich in seine Hände geschrieben. Dankbarkeit. Wenn du dir Zeit für Gott nimmst, dann nimm dir Zeit, dein Herz auszuschütten. Keine Beziehung funktioniert ohne Gefühle und ohne Offenheit. Und wisst ihr was? Man kann mit Gott tanzen. Man kann mit ihm lachen. Man kann mit ihm weinen. Man darf aber auch enttäuscht sein oder zornig oder traurig Gott gegenüber. Wir müssen unsere Gefühle nicht vor ihm verstecken. Wir können, sollen und dürfen ehrlich sein, so wie wir sind. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen und einfach mit offenem Herzen ehrlich mit ihm reden, mit ihm umgehen. Wenn du Zeit mit Gott nimmst, dann nimm dir Zeit dafür, Gott anzubeten. Keine Beziehung ohne Wertschätzung. Gott hat uns so viele Möglichkeiten gegeben, ihn anzubeten. Für mich persönlich ist es zum Beispiel am einfachsten im Lobpreis, wenn ich selber Musik mache oder wenn ich inspirierte Musik höre. Das ist eine Sprache der Seele, der Musik. Und sie öffnet den direkten Draht zu Gott. Ich mache es gerade so, dass ich abends vorm Einschlafen immer mein Radio einschalte. Das hat so eine Timer-Funktion. Und dann höre ich ERF-Pop und einfach so, lass mich so mit diesen Liedern ein bisschen in Schlaf wiegen, und das sind ganz, ganz viele Lieder, wo ich dann gute Gedanken dabei habe, wo ich denke, ja, das, was er singt, das ist echt ein Prinzip Gottes. Schön. Und dann schlafe ich mit diesen Gedanken ein, habe einfach noch Gemeinschaft mit Gott und wache auch viel, viel fröhlicher auf in dem Augenblick. Oder ich staune über die Wunder Gottes in der Natur. Wenn ich mit meinem Hund rausgehe, nehme ich mir Zeit, die Blumen anzugucken, nehme ich mir Zeit, den Vögeln zuzuhören, nehme ich mir einfach Zeit, vielleicht ja, das Licht, den Sonnenuntergang, einfach die Dinge, die Gott gemacht hat, für uns zu genießen und ihn dadurch anzubeten. Und wenn ich mal gar keine Power habe, dann geht es auch, dass ich mich vor den Fernseher hocke und mir eine Doku angucke und mir einfach mundgerecht liefern lasse, zum Beispiel, wie toll das Tierreich ist oder wie toll es in irgendeinem Land ist und was für schöne Sachen man da entdecken kann. Mache ich auch gern. Ist also mit Sicherheit auch erlaubt, so sich die Wunder Gottes direkt ins Wohnzimmer auf dem Sofa liefern zu lassen. Oder ich lese einen schönen Psalm in der Bibel und lasse mich dadurch inspirieren. Zeit, Gott anzubeten. Da hat jeder so seine eigenen Präferenzen. Und schön ist, wenn man da einfach auch selber kreativ sein kann, wenn man sich immer wieder was Neues überlegt, dass es sich nicht einschleift, das Ganze, sondern dass man immer wieder mit neuem, fröhlichem Herzen einfach Gott anbeten kann, Gott loben kann. Ja, und das ein weiterer Punkt, wenn du dir Zeit mit Gott nimmst, dann nimm du einfach auch Zeit, auf Gott zu hören. Keine Beziehung funktioniert ohne oder nur mit einseitiger Kommunikation. Das Wort ist heute schon mal gefallen, oder der Satz, Gott hat dir etwas zu sagen. Gott möchte deinem Leben einen Sinn geben und er möchte dich dort einsetzen, wo du effektiv bist. Gott möchte dich lieben, er möchte dich ermutigen und er möchte, dass du wächst. Er möchte dir Wachstum schenken. Das alles funktioniert aber nur, wenn du dich ausstreckst und deine Antennen auf Gottes Reden sensibilisierst. Ein ganz schönes Bild ist das Bild im Paradies, wie Gott mit Adam und Eva umgeht. Da heißt es, er kommt in der Kühle des Abends, so quasi nach Feierabend, wenn er seine Sache geschafft hat, und verbringt seine freie Zeit mit Adam und Eva. Seine Lieblingsbeschäftigung, wenn er Zeit hat, ist, mit uns Zeit zu verbringen. Es ist ihm wichtig. Und wisst ihr was? Das ist ja nicht so wie bei uns, dass er sagt, ich habe keine Zeit, weil Gott ist Herr über Raum und Zeit und er hat immer Zeit für dich. Es ist nicht so, dass man warten muss, bis Gott Feierabend hat und dann vielleicht mal ein bisschen Zeit für dich, sondern er hat immer Zeit für dich. Du bist ihm wichtig. Und schön ist es, wenn sich das Ganze auf Gegenseitigkeit beruht und du ihm genauso wichtig bist und er dir genauso wichtig ist. Einfach eine Beziehung auf Augenhöhe. Das war mein zweiter Punkt, Zeit mit Gott zu verbringen, wenn man ein bisschen Zeit übrig hat. Und Gott hat uns viel Zeit gegeben, die wir übrig haben. Und der dritte Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, der eigentlich automatisch aus diesen ersten zwei Punkten erwächst, ist Zeit mit anderen Menschen verbringen. Zeit mit Menschen, die dir gut tun und denen du gut tun kannst. Das finde ich jetzt zum Beispiel toll, dass ihr euch Zeit nehmt, nach Rumänien zu gehen und dort euch Zeit nehmt, Menschen gut zu tun. Einfach Menschen was zu bringen, was zu schenken. Das ist nicht selbstverständlich. Die meisten Menschen, die gucken eben, dass sie sich gut erholen, was ja Punkt 1 ist und auch ganz wichtig und was ihr sicherlich auch mitgeschenkt bekommt so auf diesem Trip. Aber ihr vergesst nicht auch auszuteilen. Und irgendwann kommt es, wenn man in sich selber ruht, wenn man eine Beziehung zu Gott hat, dann ist man beschenkt und dann weiß man, hey, ich kann das weitergeben und es tut mir selber gut. Für uns Menschen ist es ungemein wichtig, in einem Beziehungsgeflecht aufgehoben zu sein. Wenn wir uns mit Menschen umgeben, die selber Positives in unser Leben sprechen können, Menschen, die uns ermutigen können und mit denen wir Freude am Miteinander haben können, das gibt uns ungemein viel Kraft. Die erste Aussage, die Gott über den Menschen trifft, ist, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und wir haben zwar in unserer Zeit Facebook, Instagram, WhatsApp und Co., aber oft kommen dabei die tiefen Freundschaften und das Pflegen von bedeutenden, tiefgehenden Beziehungen zu kurz, sodass man sich quasi in 3D trifft, sich spürt, sich sehen kann, Reaktionen austauschen kann, Gefühle austauschen kann. All das kommt immer mehr zu kurz. Mir kommt es vor, als als ob viele Dinge, die wir spüren, nur noch fotografiert sind. Ich denke an Salomo im Prediger, als er sagt, lass dein Brot übers Wasser gehen, es wird nach langer Zeit zu dir zurückkehren. Und jetzt auf die Liebe gemünzt oder auf Gemeinschaft und Zeit gemünzt, die Liebe, die du in andere investierst, scheint zumindest bei manchen Menschen oder zumindest manchmal auf den ersten Blick verloren zu sein. Aber eines Tages, vielleicht auf einem anderen Weg, wird alles, was du ausgeteilt hast in Liebe, wieder zu dir zurückkommen. Und das finde ich schön. Lass dein Brot übers Wasser gehen. Nach langer Zeit wird es wieder zu dir zurückkehren. Also ihr seht, alle Punkte bezüglich sinnvoll Zeit verbringen, drehen sich um das Thema Beziehung und um das Thema Liebe. Weil unser Gott ein Gott der Beziehung und der Liebe ist. Weil die Liebe ewig ist und damit auch Ewigkeitswert hat. Und weil wir in Gottes Ebenbild erschaffen worden sind. Und weil eben genau diese beiden Gebiete, Beziehungen und Liebe, vom Feind auch sehr, sehr unter Beschuss sind. Wenn er uns angreifen möchte, dann erwischt er uns da bei den Beziehungen und bei der Liebe. Ehen gehen kaputt, Freundschaften gehen zu Bruch, Gemeinden spalten sich. Es wird manchmal unheimlich schwer, ins Geschäft zu gehen, weil das Betriebsklima nicht schön ist und man einfach das kaum aushält. Und dann eben die Zeit, die uns gestohlen wird durch Dinge, die in unserem Hamsterrädel, in dem wir rennen, jeden Tag einfach denken, wir müssen es unbedingt machen. Wir müssen Mana, Mana, Mana sammeln, aber letztendlich kann man es nicht mitnehmen, am nächsten Tag ist es verdorben. Und da heißt es einfach Weisheit zu erlangen, weise zu werden. Was machen wir wirklich mit unserer Zeit? Dein Reichtum, deine beruflichen Erfolge, deine materiellen Errungenschaften halten im Licht der Ewigkeit leider nicht stand. Sicher, nice to have, ein hübsches Auto, ein gemütliches Haus oder eine Wohnung. Und ich schätze das auch, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir dereinst vor unserem Gott stehen, wirst du mit Sicherheit nicht danach gefragt werden. Es ist vielmehr so, und das wäre jetzt was man sich aufschreiben könnte oder merken könnte, die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir geliebt haben. Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir geliebt haben. Ein schönes Zitat von Wilhelm Busch übrigens. Der hatte diese Eingebung, ich kann das voll unterschreiben. Ja, und wie groß und wie tolerant und wie majestätisch die Liebe sein kann, das sagt uns ein Gedicht von Erich Fried. Das möchte ich euch mal kurz vorlesen, das passt dann nämlich ganz gut. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist ein Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Mit anderen Worten, nur die Liebe kann schwierige Dinge, schwierige Menschen, schwierige Situationen mit neutralen Augen ansehen, ohne Angst, ohne Vorurteile und sie einfach so akzeptieren, wie sie sind. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Die Liebe ist ewig. Ja, und meine Predigt heute hatte einfach die wichtigsten Punkte für ein glückliches Leben, für glückliche Beziehungen und einen weisen Umgang mit unserer Zeit zum Inhalt. Und ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man diese Punkte missachtet, ist folgende kleine Geschichte, die ich euch noch mitgeben möchte zum Schluss. Als ich diesen Abend nach Hause kam und meine Frau das Abendbrot serviert hatte, nahm ich ihre Hand und sagte ihr, dass ich ihr etwas mitteilen müsse. Sie setzte sich hin und aß schweigend. Und ich sah wieder ihre Angst in den Augen. Auf einmal war ich wie versteinert. Ich konnte meinen Mund nicht mehr öffnen, aber ich musste ihr sagen, was ich denke. Ich möchte mich scheiden lassen. Sie wurde nicht aufbrausend. Sie regte sich nicht über meine Worte auf, sondern sie fragte mich leise nach dem Grund dafür. Ich vermied eine Antwort auf die Frage. Das verärgerte sie. Sie schmiss ihr Besteck umher und schrie mich an, dass ich kein Mann sei. In dieser Nacht redeten wir nicht mehr miteinander. Sie weinte die ganze Nacht. Ich wusste, dass sie herausfinden will, was mit unserer Ehe passiert ist. Aber ich konnte ihr keine zufriedenstellende Antwort geben. Ich habe mich in Jane verliebt. Meine Frau liebte ich nicht mehr. Mit einem tiefen Gefühl der Schuld entwarf ich einen Ehevertrag, in dem ich ihr unser Haus, unser Auto und 30% unserer Firma anbot. Sie schaute ihn sich kurz an und zerriss ihn anschließend. Die Frau, mit der ich 10 Jahre meines Lebens verbracht habe, wurde mir fremd. Mir tat es um ihre Zeit und ihre Energie leid, die sie mit mir verschwendet hatte. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Dafür liebte ich Jane zu sehr. Schließlich brach sie vor meinen Augen laut in Tränen aus. Das war die Reaktion, die ich erwartet hatte. Sie weinen zu sehen, brachte mir irgendwie ein Gefühl der Erleichterung. Schon seit einiger Zeit spielte ich mit dem Gedanken, mich scheiden zu lassen, und ich war regelrecht besessen von dem Gedanken. Nun wurde das Gefühl nochmals stärker und klarer, dass es die richtige Entscheidung ist. Am nächsten Tag kam ich spät nach Hause und sah sie schreibend am Tisch sitzen. Ich war sehr müde an diesem Abend und so ging ich ohne Abendbrot zu essen direkt ins Bett. Die vielen Stunden mit Jane haben an meinen Kräften gezehrt. Ich wachte kurz auf und sah sie immer noch schreibend am Tisch sitzen. Das war mir aber egal und so drehte ich mich um und war sofort wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen hat sie mir ihre Forderungen für eine Scheidung mitgeteilt. Sie verlangt gar nichts von mir, möchte jedoch einen Monat Zeit, bevor wir unsere Scheidung bekannt geben. Sie möchte, dass wir einen Monat ein normales Leben leben und so tun, als wäre nichts geschehen. Ihre Gründe dafür waren einfach. Unser Sohn schreibt in einem Monat seine Klassenarbeiten und sie möchte ihn mit unserer kaputten Ehe dabei nicht belasten. Das konnte ich akzeptieren. Aber mit den Forderungen ging es noch weiter. Sie wollte, dass ich mich daran erinnere, wie ich sie am Tag unserer Hochzeit über die Türschwelle getragen habe. Sie wollte, dass ich sie jeden Morgen aus unserem Schlafzimmer bis zur Wohnungstür trage. Ich dachte, dass sie nun total verrückt wird. Damit unsere letzten Tage aber so angenehm wie möglich wurden, willigte ich ein. Später erzählte ich Jane von den Bedingungen, die meine Frau gestellt hatte. Sie lachte nur laut aus und sagte, dass es absurd sei. Egal, was für Tricks sie anwende, sie muss die Scheidung akzeptieren, sagte sie höhnisch. Nachdem ich meiner Frau mitgeteilt hatte, dass ich mich scheiden lassen will, hatten wir keinerlei Körperkontakt mehr. So ist es ein Wunder, dass ich am ersten Tag ein ungewohntes Gefühl hatte, als ich sie hinaustrug. Unser Sohn stand hinter uns und applaudierte. »Papa hält Mama im Arm«, freute er sich. Seine Worte taten mir weh. Vom Schlafzimmer durch das Wohnzimmer bis zur Wohnungstür. Ich ging über 10 Meter mit ihr in meinem Arm. Sie schloss langsam ihre Augen und flüsterte mir zu, »Bitte sag unserem Sohn nichts über unsere Scheidung.« Ich nickte und ein bedrückendes Gefühl überkam mich. Ich setzte sie draußen vor der Tür ab. Sie ging zur Bushaltestelle, um dort auf den Bus zu warten, der sie zur Arbeit bringt. Ich fuhr alleine in mein Büro. Am zweiten Tag fiel uns alles viel leichter. Sie lehnte ihren Kopf an meine Brust. Ich konnte den Geruch ihrer Bluse riechen. Mir wurde klar, dass ich diese Frau für eine lange Zeit nicht mehr richtig angesehen hatte. Mir wurde klar, dass sie nicht mehr so jung wie bei unserer Hochzeit war. Ich sah kleine Falten in ihrem Gesicht und auch die ersten kleinen grauen Haare. Unsere Ehe ging nicht spurlos an ihr vorbei. Vor einer Minute habe ich mir dann die Frage gestellt, was ich ihr damit angetan habe. Als ich sie am vierten Tag auf den Arm nahm, merkte ich, dass ein Gefühl der Vertrautheit wieder aufkam. Dies war die Frau, mit der ich 10 Jahre meines Lebens verbracht hatte. Am fünften Tag fiel mir auf, dass die Vertrautheit weiter zunahm. Ich erzählte Jane nichts davon. Je weiter der Monat dahin ging, desto leichter fiel es mir, sie zu tragen. Vielleicht machte mich das tägliche Training stärker. Eines Morgens sah ich ihr dabei zu, wie sie überlegte, was sie anziehen soll. Sie probierte einige Kleidungsstücke aus, konnte sich aber nicht entscheiden. Dann sagte sie seufzend: "Alle Kleidungsstücke werden immer größer." Plötzlich merkte ich, dass sie viel dünner geworden war. Das war also der Grund dafür, dass mir das Tragen immer leichter fiel. Auf einmal traf es mich wie ein Schlag. Sie trug so viel Schmerz und Bitterkeit in ihrem Herzen. Unbewusst streichelte ich ihren Kopf. In diesem Moment kam unser Sohn und sagte: "Papa, es ist Zeit, du musst Mama aus dem Zimmer tragen." Es wurde ein wichtiger Teil seines Lebens, zu sehen, wie Papa Mama aus dem Zimmer trug. Meine Frau sagte unserem Sohn, dass er näher kommen sollte. Als er das tat, nahm sie ihn fest in den Arm. Ich drehte meinen Kopf weg, weil ich Angst hatte, meine Meinung noch in letzter Sekunde zu ändern. Meine Meinung über Trennung und Scheidung. Ich nahm sie dann in meinen Arm und trug sie aus dem Schlafzimmer durchs Wohnzimmer in den Flur. Ihre Hand lag leicht an meinem Hals. Ich hatte sie fest im Arm. Es war so wie an dem Tag unserer Hochzeit. Ich machte mir Sorgen, weil sie immer weniger wog. Als ich sie am letzten Tag auf dem Arm hatte, konnte ich mich kaum bewegen. Unser Sohn war schon in der Schule. Ich hielt sie fest und sagte ihr, dass es mir gar nicht aufgefallen war, dass in unserem Leben die Intimität fehlt. Dann fuhr ich zu meinem Büro, sprang aus dem Auto, ohne es abzuschließen. Dafür war keine Zeit. Ich hatte Angst, dass jede Verzögerung mich umstimmen könnte und rannte die Treppe hoch. Als ich oben ankam, öffnete Jane die Tür. Ich rief ihr entgegen: "Es tut mir leid, aber ich will mich nicht mehr scheiden lassen." Sie blickte mich erstaunt an und fasste mir an die Stirn. "Hast du Fieber?" Ich nahm ihre Hand von meiner Stirn und sagte: "Es tut mir leid, Jane, ich will mich nicht mehr scheiden lassen." Unser Eheleben war vermutlich deswegen so eintönig, weil sie und ich uns nicht zu schätzen wussten und weil wir uns nicht mehr lieben und nicht mehr Zeit miteinander verbracht haben. Jetzt erst wird mir klar, dass ich damals, als ich sie an unserem Hochzeitstag über die Türschwelle getragen habe, dass ich ihr die Treue geschworen habe, bis dass der Tod uns scheidet. Plötzlich schien Jane aufzuwachen. Sie gab mir eine schallende Ohrfeige, knallte die Tür zu und brach in Tränen aus. Ich lief hinunter zu dem Blumenladen, der auf meinem Weg lag. Dort angekommen, bestellte ich einen Strauß für meine Frau. Die Verkäuferin fragte mich, was sie auf die Karte schreiben soll. Ich lächelte und schrieb: "Ich werde dich jeden Morgen über die Schwelle tragen, bis dass der Tod uns scheidet." Als ich an diesem Nachmittag nach Hause kam, hatte ich ein Lächeln auf den Lippen und einen Strauß Blumen in der Hand. Ich rannte die Treppen nach oben und fand meine Frau im Bett. bewegungslos. Sie war tot. Meine Frau hatte seit Monaten gegen den Krebs gekämpft und ich war viel zu sehr mit Jane beschäftigt, um das überhaupt mitzubekommen. Das ist sehr, sehr berührend. Ich habe mir erst mal die Tränen wegwischen müssen, als ich diese Geschichte gelesen habe. Für mich hoffe ich, dass ich noch ein paar Jahre auf dem Maßband habe, dass ich diese Grundsätze für gut genutzte Zeit lernen, anwenden und umsetzen kann. Und dasselbe wünsche ich euch auch, ihr Lieben. Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir geliebt haben. Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir Zeit verbracht haben. Mit uns selber, damit wir in uns wohnen können und glücklich sind mit uns, zufrieden in unserer Mitte sind, im Gleichgewicht sind. Die Zeit mit Gott, wo wir uns auftanken können an dem, der uns erschaffen hat, der uns immer lieb hat, egal wie wir drauf sind, egal was andere denken, er ist immer positiv gestimmt uns gegenüber, er hat uns lieb. Und Zeit miteinander, mit unseren Geschwistern, mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, Nachbarn, Freunden und all den Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Und weil das jetzt so toll passt, möchte ich gleich überleiten aufs Abendmahl. Gott hat uns eingeladen, wann immer wir zusammen sind, diese Gemeinschaft zu feiern, miteinander und mit ihm durchs Abendmahl. Markus.